Freiheit oder Pflicht? Bedeutet es als Christ irgendwie, bedeutet als Christ zu leben, Freiheit zu leben, oder bedeutet es eine neue Verpflichtung? Das ganze Elend, dieses Dilemma von Freiheit und Pflicht haben wir gerade auf der Bühne gesehen. Oder nicht? Das ist doch, alle, die älter sind, wissen, was das hier für ein Dilemma war. Ich habe die Freiheit, endlich in die Schule zu gehen, endlich in den Kindergarten. Der Kindergarten ist immer noch ein bisschen anders. Ich habe endlich die Freiheit, meine Ausbildung als Zimmermann zu machen. Wie lange wird es dauern? Olaf, bist du da? Ich kann jetzt sagen, was ich will. Ach, da oben, okay. Ich kann doch nicht sagen, was ich will. Wie lange wird es dauern, bis diese Schule oder diese Ausbildung zur Pflicht wird? Freiheit, das ist ein Wort, das uns in der Regel inspiriert. Ne? Es ist ein Wort, was uns wirklich so eine Dynamik nach vorne gibt. Je nachdem, in was wir drinstecken, ist Freiheit etwas, was beflügelt, motiviert und Gutes tut, bewirkt. Freiheit, friesische Freiheit von mir aus auch. Ne? Pflicht dagegen ist etwas, was sich ja nach Strenge und Ermahnung anhört. Die Pflicht, du hast deine Pflicht zu tun, du bist eine Verpflichtung eingegangen. Pflicht, es ist irgendwie so etwas, was gleichgültig gegenüber unseren Gefühlen und Wünschen ist, weil es ja Pflicht ist. Etwas, was wir wenig mit Freude, geschweige denn mit Spaß irgendwie in Zusammenhang bringen. Wir kennen Pflicht in diesem Dilemma hier, was wir gesehen haben, das kennen wir alles aus unserem eigenen Leben. Und es gibt daneben aber auch eine Pflicht, die wirklich zerstören kann und wirklich kaputt machen kann. Eine Pflicht, die uns in einen ausweglosen Zwang hineinsteuert. Pflicht, die noch schlimmer wird, wenn wir sie mit Moral und Wertigkeit zusammenpacken. Also du musst das so tun, damit du richtig bist. Wir als Menschen sind teuflisch gut da drin, uns einander unter eine Strenge, du bist nur wert, wenn du das tust. Wenn du dich so verhältst, dann bist du richtig. Du bist falsch und nicht genug, wenn du dich nicht richtig verhältst. Das kriegen wir ganz ohne Christentum hin, das kriegen wir aber auch mit Christentum hin. In meiner Kinderstunde damals, ich erinnere mich sehr gut daran, haben wir ein Lied gesungen, was mit einer sehr schönen Melodie daherkommt, aber ein Text, der in mir bis heute irgendwo einen großen Magenklumpen auslöst. Pass auf, kleine Hand, was du tust. Pass auf, kleine Hand, was du tust. Denn der Vater in dem Himmel schaut herab auf dich. Pass auf, kleine Hand, was du tust. Das geht gegen alles theologische Verständnis, was ich heute habe. Und ich habe es jetzt vorgesungen, aber ich möchte dieses Lied nie wieder hören, schon gar nicht in Gegenwart von Kindern. Weil es uns etwas suggeriert, ne, von dem, dass da ein Gott ist, der sitzt da oben und der guckt ganz genau hin, was du tust. Und du musst richtig sein und es genau richtig machen. Sonst bist du falsch. Es ist irre, glaube ich, was wir manchmal als Menschen einander oder auch für uns selber uns auflasten, um richtig zu sein. Das wäre ein Thema für sich, und wir haben das, also alles, was mit sozialen Medien und sonst was zu tun hat, das ist ein Teufelskreislauf von dem, irgendwie richtig gut anzukommen. Drin zu sein, dazu zu gehören, richtig zu sein. Wertvoll zu sein, richtig zu sein. Ein kleiner Blick in unsere Geschichte im Christentum zeigt sehr deutlich, dass Christen im Anspruch, moralisch richtig und richtiger zu sein, nicht selten ein moralisches Desaster angerichtet haben. Ihr könnt die klassischen Dinge wie Kreuzzüge, Inquisition, Scheiterhaufen oder Sklaverei nehmen. Das sind so die Standardbeispiele, die wir immer aufzählen können. Aber ihr könnt das bis heute, vielleicht sogar bis heute hinein in eure eigenen Familien sehen, dass der Grat sehr schmal ist zwischen moralischem Anspruch und Desaster. Freiheit oder Pflicht, Leute, es ist wirklich ein echt schweres Thema und ein kein einfaches Thema. Und es wird noch komplizierter, wenn wir uns irgendwie vor Augen halten, dass Freiheit ja nicht immer nur gut ist und Pflicht nicht immer nur schlecht. Also wir kennen das, glaube ich, sehr gut, dass Freiheit irgendwie statt zur Motivation, zum Guten und zum etwas Beflügelndes ist, in Richtungslosigkeit, freien Fall, Orientierungslosigkeit und Langeweile führt. Und wieder etwas, also uns ja nicht Freiheit gibt, sondern irgendwie da sitzen lässt. Und Pflichtbewusstsein als Persönlichkeitsmerkmal, wir nennen das in der Regel dann Gewissenhaftigkeit, ist auch nicht so übel, ne? Danach sind pflichtbewusste oder gewissenhafte Menschen effektiv. Heinz, kannst du deine Uhr ein bisschen, deine Uhr spiegelt die Sonne genau in mein Auge. Kannst du sie ein bisschen wegdrehen? Danke. Das haut mich hier vollkommen raus. Also Pflichtbewusstsein. Gewissenhaftigkeit, das sind Menschen, die effektiv, organisiert, planen, sorgfältig, überlegt und verantwortlich, zuverlässig sind. Ja bitte, wie viel von dieser Gewissenhaftigkeit müssen die Babysitter haben, die ihr für eure Kinder aussucht? Oder wollt ihr das Gegenteil haben? Ja, da guckt man ganz genau hin, ne? Was einem da lieber ist. Also Freiheit, Pflicht, sehr schweres Thema, wir werden das heute nicht völlig auflösen können, aber ich möchte euch eine Geschichte vorlesen und an einer Geschichte entlanggehen aus der Bibel, die vielleicht ein paar Ansätze uns geben kann in diesem Bereich oder in diesen Dingen, was denn von der Bibel her, von dem, was Jesus in der Begegnung mit Menschen, was da passiert, Freiheit und Pflicht ist. Eine Geschichte, ihr kennt sie wahrscheinlich alle. Ich glaube, sie gehört auf den Lehrplan auch jeden Religionsunterrichts. Aus Lukas 19. Jesus kam nach Jericho und zog durch die Stadt. Und sieh doch, dort lebte ein Mann, der Zachäus hieß. Er war der oberste Zolleinnehmer und sehr reich. Er wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus war, aber er konnte es nicht, denn er war klein und die Volksmenge versperrte ihm die Sicht. Deshalb lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum, um Jesus sehen zu können. Denn dort musste er vorbeikommen. Als Jesus an die Stelle kam, blickte er hoch zu ihm und sagte, Zachäus, steig schnell herab. Ich muss heute in deinem Haus Gast sein. Und Zachäus stieg sofort von dem Baum herab und voller Freude nahm er Jesus bei sich auf. Ich frage es euch, habt ihr schon mal das denn ihr euch gewünscht, die Chance zu haben, in einem Weg oder in einer Situation, wo ihr nicht wieder rauskommt, irgendwie wieder rauszukommen? Kennt ihr dieses Gefühl, dass man sich irgendwo so reingeritten hat, dass man das Gefühl hat, ich komme nicht wieder raus? Also eine Situation oder eine in einer Beziehung oder wie auch immer, wo man genau das Gefühl hat, aus der Nummer komme ich nicht wieder raus. Ich glaube, das geht ganz schnell. Ich muss da jetzt niemand angucken. Also ich gucke niemanden von euch an. Ich bleibe bei mir selber, ne? Das geht ganz schnell, wenn man mit einer schnellen Lüge sich irgendwie rausredet und dann immer weitermachen muss. Oder man legt offen, was man da gemacht hat. Ganz schwer. Ganz schwer. Und es geht so schnell, dass man da in so eine Richtung kommt, wo man nicht wieder rauskommt. Oder man fängt einen Streit an Und man kommt aus dieser Nummer nicht wieder raus, weil keiner sein Gesicht verlieren kann und irgendwie nicht nachgeben kann. Er weiß überhaupt mehr, warum dieser Streit oder sonst was. Man kommt aus dieser Nummer nicht wieder raus. Das ist wie eine Sackgasse, die immer weitergeht und uns immer tiefer reinreitet. Oder wir tun etwas, was wir eigentlich gar nicht tun wollten. Und dann kommt man da nicht mehr raus und macht weiter mit etwas, was einem selbst zuwider ist. Ich weiß nicht, kennt ihr sowas? Wenn ich nur könnte, wenn ich nur könnte, es wieder anders zu machen, oder Zachäus ist genau in dieser Situation. Das ist die Geschichte von Zachäus. Der Baum ist nur Symbol oder letzte Station von so einem Leben mit einer Nummer, aus der er nicht wieder rauskommt. Das Dilemma, in dem er drin steckt, wird mit ganz wenigen Worten hier in der Bibel skizziert. Zachäus war ein kleiner Mann und die Menge versperrte ihm mit Absicht den Weg. Und Zachäus war reich und ein Zolleinnehmer. Also worum geht's hier in diesem Dilemma? Klein, nicht anerkannt und ausgeschlossen. Und dieser kleine Mann, nicht anerkannt und ausgeschlossen, wird Zöllner, womit er über die, die ihn ausgeschlossen haben, Macht gewinnt. Denn die, die ihn ausschließen, sind am Zoll ihm ausgesetzt. Und dadurch wird er reich. Damit nimmt er Geld ein. Damit wird es allerdings nicht besser. Und anerkannter ist er damit auch nicht. Und weiter kommt er auch nicht mit dabei. Es ist so ein Dilemma, so eine Spirale, so eine Nummer, aus der er nicht mehr rauskommt. Drauf festgelegt. Zachäus kommt nicht von diesem Baum runter. Egal wie schön oder wie hoch der Baum ist, so ein Maulbeerfeigenbaum kann so 15, 20 Meter hoch werden. Das ist eine Sackgasse. Jeder Baum, auf den wir uns reinreiten, ist eine Sackgasse. Und es ist eben nicht leicht und manchmal schier unmöglich, irgendwie aus dieser Sache rauszukommen. Für jeden, der das von außen beobachtet, wie das vielleicht bei Zachäus auf der Straße war, ist das total lächerlich. Kleiner Mann krabbelt auf den Baum. Da kann ich nur lachen. Ja, ich kann manchmal nur lachen, wenn ich mal einen Schritt zurückgehe und gucke, auf was für Sackgassen oder Bäume ich mich gesetzt habe und nicht wieder runterkomme. Aber da sitzen wir. Und Jesus interessiert das alles nicht. Ich finde es völlig faszinierend, wie Jesus sich nicht interessiert dafür, was für ein kompliziertes Dilemma dieser Zachäus hat. Jesus ist das vollkommen egal. Als wenn der gar nicht wüsste, wie schwierig das ist, irgendwie da wieder rauszukommen. Und wer alles Schuld hat, wie oder was auch immer, das ist Jesus alles ganz egal. Er stellt sich dahin und sagt: Zachäus, komm runter. Ich will mit dir feiern. Und auf sein Wort hin macht Zachäus genau das. Er steigt aus der Sackgasse, aus dem System von gegenseitigen Verletzungen und Erniedrigungen und klein sein, nicht richtig sein, nicht wertvoll sein oder sonst irgendetwas einfach aus. Warum? Weil Jesus ihm das sagt. Weil Jesus das einfach so sagt, macht er das, als wenn es wirklich ginge, aus dieser Sackgasse rauszukommen. Und geht mit Jesus mit. Jesus will mit Zachäus zusammen sein. Für den Menschensohn, also für den Sohn Gottes, für Jesus hier, ist in diesem Augenblick auf der Straße von Jericho nichts wichtiger als diesem Zachäus Anerkennung, Wertschätzung, Wertachtung, Liebe entgegenzubringen, um ihm sichtbar und spürbar zu machen, dass egal auf welchem Baum er sitzt, ein geliebtes Kind Gottes ist. Und genau deshalb, nur aus diesem Grund, nur aus diesem einen einzigen Grund, will Jesus mit dem Zachäus ein Fest feiern. Das ist Freiheit. Das ist das, was zumindest an einer Stelle hier für die Bibel, für Jesus Freiheit wo Jesus zeigt, was Freiheit ist. In diesem einen Augenblick, auf dem Baum, in der Sackgasse, in der wir uns reingeritten haben, eine Ahnung davon zu haben und zu glauben, wer ich wirklich bin, ein geliebtes Kind Gottes. Und einfach von dem Baum runterzukommen und mit Jesus mitzugehen. Als wenn es wirklich ginge. Als wenn es wirklich so wäre, dass dieser Jesus die Kraft und die Macht hat, dass etwas anders werden kann. Das ist Freiheit. Die Geschichte ist hier noch nicht zu Ende, sie geht noch ein bisschen weiter und ich möchte euch das gerne auch vorlesen und zumuten. Als die Leute das sahen, ärgerten sie sich und sagten zueinander: Er ist, also Jesus, ist bei einem Mann eingekehrt, der voller Schuld ist. Aber Zachäus stand auf und sagte zum Herrn: Herr, sieh doch, die Hälfte von meinem Besitz werde ich den Armen geben, und wem ich zu viel abgenommen habe, dem werde ich es vierfach zurückzahlen. Da sagte Jesus: Heute ist dieses Haus gerettet worden, denn auch er ist ein Sohn Abrahams. Der Menschensohn ist gekommen, um die Verlorenen, die Leute, die auf ihren Bäumen sitzen und verloren sind, zu suchen und zu retten. Ja, es ärgern sich immer die Leute, wenn irgendjemand aus dem System aussteigt. Das ist so. Das spielt hier aber erstmal überhaupt keine Rolle in diesem ganzen Text. Da kann man sich mal als Menge fragen, warum man sich eigentlich ärgert, wenn Leute von ihren Bäumen runtersteigen. Spielt keine Rolle. Viel wichtiger ist, was mit Zachäus passiert. Was sagt er? Die Hälfte des Besitzes den Armen geben und wen ich betrogen habe, vierfach zurückzahlen. Warum macht er das? Will er sich jetzt doch wieder die Anerkennung und das Richtigsein verdienen hier? Hat Jesus ihn vielleicht doch irgendwie moralisch unter Druck gesetzt? Jesus sagt kein Wort zu dieser ganzen Situation. Es gibt kein Urteil, keine Verpflichtung, gar nichts. Jesus sagt überhaupt nichts. Im Gegenteil, es ist Zachäus, der jetzt aktiv wird. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich glaube nicht oder ich empfinde es nicht als eine Pflicht, die er hier tut, sondern er sieht seine zweite Chance auf Freiheit. Einen Freiheitsschritt zu machen. Wenn es funktioniert und ich aus dieser Sackgasse von dem Baum runtergekommen bin, wenn es tatsächlich stimmt mit diesem Jesus, wenn es tatsächlich stimmt, dass ich ein geliebtes Kind Gottes bin, dann muss es so sein, dass doch wirklich etwas anders werden kann. Warum sollte es dann nicht mit Jesus möglich sein, dass tatsächlich sich etwas verändert, mein Leben, mein Handeln eine neue Ausrichtung bekommt? Warum sollte es nicht möglich sein, meine Verletzungen, meine Demütigung, meine Wut, meine Vergeltung, irgendwie meine Boshaftigkeit loszuwerden und wirklich hier drin was anders zu machen? Ich glaube, dass da, als er mit Jesus sitzt und dort feiert, ein Glaube und ein Vertrauen einsetzt, das ihm etwas zeigt von dem, was mit Jesus möglich ist. Auszusteigen und anders zu werden. Und das ist keine moralische Frage. Das, was moralische Frage damals gewesen wäre, wäre weit weniger gewesen, was Zachäus da macht. Ne? Es geht nicht mehr um die Frage der Moral. Es geht um den Punkt hier innen drin, anders zu werden, weil es möglich ist mit diesem Jesus. Das ist Freiheit. Und das ist Heilwerden. Die Freiheit, der Freiraum, heil zu werden. Heute sagt Jesus, ist dieses Haus gerettet worden, heil geworden. Dieses Haus mit der Entscheidung von Zachäus, an diesem Jesus festzuhalten, ist ein anderer Ort geworden, als er vorher war, weil Zachäus erkannt hat, dass er ein geliebtes Kind Gottes ist und dass mir in der Kraft Gottes wirklich etwas möglich ist an Veränderung. Die Geschichte ist hier zu Ende. Ich könnte jetzt Amen sagen. Es ist auch schon 53, aber ihr wart länger mit der Segnung. Ich habe nicht um 33 angefangen. Also ein paar Minuten habe ich noch. Ist okay, danke. Wir könnten mit der Geschichte hier zu Ende sein. Und es wäre viel gesagt und ich glaube wirklich etwas sehr Wichtiges, was Jesus hier zeigt, worum es geht, nämlich nicht um Moral und Verpflichtung, sondern um Freiheit. Aber ich habe mich gefragt, wie denn das nach dem Fest weitergeht. Habt ihr euch schon mal überlegt, wie das mit dem, also nach dem Fest mit dem Zachäus weitergeht? Habt ihr euch mal überlegt, was der Glaube und das, was Zachäus hier beschließt, für eine Konsequenz und eine, oh, der hat mal ein falsches Wort gesagt, ein A voll Arbeit, ne? Also wirklich viel Arbeit bedeutet? Rein hypothetisch, wenn wir uns vorstellen würden, dass vielleicht so, sagen wir mal, Jericho, sehr große Stadt damals, 20 Händler tagtäglich nach Jericho kamen, die Zoll bezahlen mussten. Dann sind das im Jahr, komm, Schnellrechner, 7300 Händler und Zollvorgänge, okay? Sagen wir mal rein hypothetisch, dass der Zachäus 4 Jahre das schon gemacht hat, denn er war sehr reich, ne? Dann sind das 29.200 Personen. Und wenn seine, sagen wir mal, Betrugsmasche nur bei 20% irgendwie richtig voll oben draufgeschlagen hat, dann sind das 5.840 Personen, die einen Anspruch auf vierfache Rückerstattung und eine Entschuldigung haben. Wisst ihr, was für eine Arbeit auf den wartet? Die Zahlen sind natürlich wirklich nur rein hypothetisch, das wissen wir alles nicht, aber sie sollen eins verdeutlichen, wenn dieses Versprechen, wenn das, was Zachäus hier gesagt hat, nicht nur ein Fake ist, dann wartet auf Zachäus eine Menge Arbeit, für die es außerdem eine große Gewissenhaftigkeit und Ausdauer braucht. Wenn das nicht nur ein dummer Spruch war und Jesus scheint davon überzeugt zu sein, dass es ehrlich gemeint war, dann geht Zachäus eine Verpflichtung hier ein, bei der er vermutlich nicht nur einmal die Lust verloren hat, wenn er das wirklich gemacht hat. Ich weiß nicht, ob du schon mal ernsthaft versucht hast, jemanden zu vergeben, der dir Unrecht getan hat. Boah, das machen wir so, ne? Spruch, fertig, vergeben. Bei mir geht das nicht so. Habt ihr schon mal wirklich versucht, so eine Klatsch- und Tratschtrieb in den Griff zu kriegen? Hast du schon mal versucht, so eine Habgier irgendwie loszuwerden? Vielleicht hat schon mal jemand von euch versucht, eine Unart des immer Recht haben Wollens loszuwerden. Habt ihr schon mal versucht? Habt ihr schon mal versucht, im Denken und Handeln diese Scham von ich bin nicht richtig loszuwerden? Wer das schon mal versucht hat, weiß, also wer das selber versucht hat, nicht anderen auferlegt hat, ne? Wer das selber versucht hat, weiß ganz genau, was das für Arbeit ist, was das für eine Auseinandersetzung ist, was das manchmal für ein Weg ist, was das manchmal bedeutet, sich selber Regeln und Gesetze zu geben. Aber es geht nicht darum, dass es hier um irgendeine Moral geht. Wir wissen ganz genau, wer das schon mal versucht hat, weiß ganz genau, wie dicht Scheitern und Vergeblichkeit bei so etwas auch irgendwie ganz dicht beieinander liegt. Es geht an dieser Stelle nicht um Moral, Pflicht und Gesetz. Es geht darum, daran festzuhalten, dass mit Jesus was anderes möglich ist. Im ganzen Neuen Testament, nicht an dieser Stelle, ja, aber im ganzen Neuen Testament kommt das überall vor. Wenn es wirklich stimmt, dass Jesus lebendig ist und er der Sohn Gottes ist, wenn es wirklich stimmt, dass ich von meinem Baum runterkommen kann, dann muss es möglich sein, dass Vergebung und Veränderung tatsächlich stattfinden kann. Dann geht das, weil ich aus der Kraft von Jesus lebe, nicht weil ich mir irgendwelche Verpflichtungen auferlege oder mich zu irgendwas zwinge. Zachäus kommt von seinem Baum runter, weil Jesus das sagt. Und er vertraut ihm, weil zwischen ihm und Jesus auf der Straße von Jericho etwas passiert ist. Eine Tür aufgeht, völlig unabhängig davon, auf was für einem Baum er da sitzt oder in was er sich reingeritten hat. Genau das gilt. Du bist ein geliebtes Kind Gottes. Und wenn das stimmt, dass er ein geliebtes Kind Gottes ist, in dem Gott mit seiner Liebe und Kraft regiert, dann muss es auch möglich sein, dass ich in dieser Kraft und in diesem Jesus, in meinem Herzen, sich etwas verändert. Wenn es überhaupt etwas gibt, das wir, ich lehne mich weit aus dem Fenster, was wir Pflicht nennen können, dann wäre es vielleicht die Pflicht zur Hoffnung. Mit aller Kraft, die wir aufbringen können, an diesem Jesus festzuhalten und nicht die Hoffnung zu verlieren, dass dieser Jesus, dass Gott kann und will, weil ich doch sein geliebtes Kind bin. Die Hoffnung nicht zu verlieren, dass die Kraft von Jesus Heilung und Veränderung tatsächlich möglich macht. Auch wenn, ganz ehrlich gesagt, manchmal viel Arbeit auf uns wartet. Es ist egal, auf welchem Baum du heute sitzt. Jesus steht da und sagt, komm runter. Komm runter, ich will heute mit dir feiern, weil du es wert bist. Und wann immer du wieder auf einen Baum draufklettern willst oder dich auf diesem Baum wiederfindest, dann verliere nicht die Hoffnung und das Vertrauen daran, dass du tatsächlich ein geliebtes Kind Gottes bist. Und gib die Hoffnung nicht auf, dass dieser Jesus kann mit dir. Amen. Ich würde gerne, nicht so gerne beten jetzt, sondern ich möchte euch einen Moment Zeit lassen zu beten, für euch zu beten, für eure Bäume, für eure Verpflichtungen, für eure Hoffnungslosigkeit, für all das, was dir vielleicht jetzt in Sinn gekommen ist, für sich zu beten mit diesem Jesus und in diese Hoffnung, dass er tatsächlich kann. Ich sage dann Amen. Gib uns das, Jesus, dass wir deine Stimme hören können. Da, wo du uns aufforderst, herunterzukommen. Aus dieser Sackgasse, aus dem, was wir manchmal nicht können, rauszukommen. Und gib uns das in unsere Herzen, diese Hoffnung, dass du kannst. Mit uns gemeinsam. An uns das Herzen und Einstellung und unser Leben sich wirklich verändern kann, weil du kannst und weil wir eben deine geliebten Kinder sind. Amen.